Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Dorfkino-Podcasts mit mir, dem Felix und dem lieben Tim.
Hallo.
Und zwar haben wir heute ein paar besonders tolle Filme im Angebot. Guardians of the Galaxy 2, Get Out und A Cure for Wellness. Das und noch viel mehr gleich nach dem Intro. Bis dann.
Und da sind wir wieder. Diesmal fange ich jetzt an mit einem Film. Also meistens fange ich
natürlich.
Ja, meistens fange ich ja an, wollte ich gerade sagen. So. Ich war ziemlich kinoaktiv, aber ziemlich filmfaul in den letzten Wochen. Kinoaktiv deshalb, weil ich die letzten zwei Tage jeden Abend im Kino verbracht habe und mir stundenlange Filme angeguckt habe und das total geil war. Ich fange mit meinem ersten Film an, A Cure for Wellness, der 2016 noch rauskam, Moment.
Der kam 2016, genau, in den USA.
In den USA raus, genau, und am 23. Februar 2017 in Deutschland. Von unserem lieben Gore Verbinski, was schon mal der komischste Name ever ist für einen Regisseur, ganz ehrlich. Wer nennt sein Kind Gore? El Gore heißt mit Nachnamen so, der kann nichts dafür, aber du nennst doch nicht dein Kind, keine Ahnung, deine beiden Kinder Gore und Splatter, das ist doch dumm. Egal.
Worum also, geht's in dem Film? Ist es denn ein Gore- und Splatter-Film?
Nee, nicht Gore- und Splatter-Film, aber er hat einige unangenehme Szenen. Sagen wir es so, ich werde jetzt ganz kurz die Prämisse des Films anreißen, dann haben wir kurz die Spoiler-Zone, wo ich den kompletten Film zusammenfasse in einer sehr kurzen Geschichte, weil wenn man ihn von außen die Erzählung anhört,
ja.
Wenn man zuhört, wie jemand die Geschichte des tollen Films irgendwie erzählt, dann mag das etwas weird klingen und es ist garantiert auch so weird wie der ganze Film. Also es geht halt darum, es ist ein Typ namens Lockhart, der arbeitet für irgendein Finanzinstitut, eine Bank, was auch immer in den USA und Job ist auch mit ziemlich viel Stress verbunden und er muss einen Typen aus dem Vorstand, also erstmal greift er richtig krass ins Klo und wird irgendwie vom Finanzinstitut irgendwie verurteilt oder sowas, aber um dem zu entgehen, bekommt er halt eine Aufgabe, dass er einen der Vorstandsmitglieder von dieser Firma halt aus einem Sanatorium, also aus so einem Heilsanatorium in der Schweiz holt. Und dann ist für ihn alles tippitoppi lalilal. So. Das Dumme ist nur, dass der Typ da nicht weg will. So, und er fährt da halt hin und versucht ihn halt irgendwie dort rauszukriegen. Aber die Umstände dieses Ortes sind mysteriös. Die Hintergrundgeschichte ist sehr dunkel und die Leute dort sind etwas wirr. Und es wirkt so ein bisschen wie, sagen wir mal, eine Mischung aus Shutter Island und einem anderen Film. Keine Ahnung, es ist halt ein Typ, der halt, also beziehungsweise es wird halt irgendwann der Punkt kommen, wie, was ganz klar ist, es wird schon im Trailer angerissen, dass er dort ganz klar irgendwie beeinflusst wird von was auch immer und halt dort bleibt aus unerfindlichen Gründen und dass eine Intrige um ihn herum gesponnen wird, die er natürlich aufzuklären gedenkt, aber das Verbrechen noch viel tiefer liegt, als eigentlich erwartet.
Okay, und der Protagonist wird gespielt von Dane DeHaan, den man unter anderem kennt als Rhino aus Amazing Spider-Man 2 und jetzt dann demnächst auch nochmal im Kino bei Valerian. Bevor du dann in die Spoiler-Zone gehst, habe ich zwei Fragen habe ich vorbereitet, lieber Tim. Lass uns in dieses Interview hineingehen. Die erste Frage, ganz, ganz klassisch, hat dir der Film gefallen? Und ich hätte dann auch gleich noch weitere einschränkende Fragen, aber erstmal diese in kurzer Manier bitte beantworten.
Das ist gerade wie in so einem politischen Gespräch so. Guten Tag, Frau Merkel. Was halten Sie von den neuesten Entwicklungen mit Erdogan? Ja, dann währenddessen fummelt sie so mit ihren Händen zu ihrem komischen Klebehandgriff da.
Machst du es auch gerade?
Nein.
Okay, ja, dann kannst du also antworten.
Also der Film ist echt cool, ist ein ziemlich düsterer, böser Film, bis zu, sagen wir mal, der Zweidrittelmarke. Dann gibt es eine Szene, die
ja, so darauf aussieht, gehst du gleich ein, auf die Szenen.
Das Ende verkackt. Also am Ende ist er vielleicht doch nicht ganz so cool, aber insgesamt ist er vielleicht doch ziemlich cool.
Dann lass mich die goldene Frage stellen. Kino oder Kegeln? Also würdest du dein Geld an diesem Abend entweder für diesen Film ins Kino gehen, ausgeben oder kegeln? Oder füge ich
hier alles? Ich würde schon ins Kino gehen, doch, doch.
Okay.
Doch, doch, weil optisch ist er richtig geil, also hat echt schöne Aufnahmen, sieht richtig cool aus und die Schauspieler spielen auch gut. Aber, und jetzt kommt das ganz große Problem, er zerstört sich selbst. Denn wie eben angerissen, ab der circa 2/3-Marke gibt es eine Szene, nach der könnte der Film aus sein und er wäre so böse und düster und geil, dass man so rausgehen würde und denkt sich so, boah, der wurde richtig, boah, ist das unangenehm, aber irgendwie cool. Und dann ist kurz schwarz und denkst du so, oh, jetzt kann ich rausgehen, jetzt ist der Film voll cool gewesen, der war nicht zu lang und nicht zu kurz, der war richtig gut. Und dann geht er weiter und denkst du so, oh, scheiße, geht doch noch weiter. Und dann kommt wieder eine Szene, wo du denkst, oh, jetzt ist er bestimmt gleich vorbei, dann ist wieder eine schwarzer Bildschirm, denkst du so, oh, jetzt kann ich raus, der Film ist vielleicht doch nicht ganz so gut, wie ich erwartet hatte, aber er ist schon ziemlich gut. Und dann geht der Film weiter und denkst du so, oh, scheiße, das muss doch jetzt echt nicht sein.
Und, zweieinhalb Stunden ist halt auch ein Brett.
Ja, aber das Ding ist, weißt du, es gibt ja Filme, die es schaffen, über 2,5 Stunden Spannung zu halten. Und er kann auch über 2,5 Stunden Spannung halten. Das Ding ist nur, er bleibt nicht in seinem Genre. Am Anfang wirkt er wie so ein vielleicht ein bisschen eine düstere Version von The Big Short. So irgendein Finanzheini muss irgendwo hin und ergründet irgendwas. Keine Ahnung, es geht halt um Finanzen, was weiß ich. Dann wird es zu so einem, weiß ich nicht, zum gefühlt deutschen Nachkriegsfilm irgendwie. Und dann am Ende wird es ein fucking Fantasy-Thriller.
Also auch IMDb ist sich nicht so ganz einig, was für ein Genre ja. Das ist. Also da steht auch Drama, Fantasy und Horror. Einfach so, ja, keine Ahnung.
Es ist, er hat auch einen Metascore von 47, was ja jetzt mal nicht so tippitoppi lalilal ist, aber.
Ja,
naja.
Aussagekräftig.
Er hat auf jeden Fall ein paar echt unangenehme Szenen und ein paar echt coole Szenen. Also der Film ist schon echt geil, aber vielleicht sollte man ab dieser 2/3-Marke den Rest vergessen. Ja, oder trinken oder irgendwas. Aber du darfst, das kann man nicht nüchtern ertragen. Also es ist nicht so schlimm, dass man es nicht ertragen könnte, aber es macht den Film kaputt, leider.
Okay.
Und ja, ich weiß nicht.
Schade.
Aber jetzt kommen wir in die Spoiler-Zone.
Dafür bräuchten wir jetzt eigentlich irgendwie so ein cooles Intro. Kannst du Beatboxen?
Ein bisschen, aber ich will jetzt vielleicht gerade nicht.
Okay, dann kommt jetzt einfach die Spoiler-Zone ohne Intro. Let's go.
Ohne Intro. Ja, also das Ding ist, ich hab versucht, gestern unserem lieben Felix irgendwie zu erklären, was genau sozusagen die Story von dem Film ist in einem kurzen Abriss. Aber es war dann noch kein kurzer Abriss, sondern eine halbstündige Erzählung. Deswegen habe ich versucht, das jetzt irgendwie mal zusammenzuschreiben. Und es hat auch, soweit ich denke, halbwegs funktioniert.
Ich bin also gespannt.
Ich lese nun den Text vor. Man sieht mich einen Hut zurechtrücken und die Krawatte festzurren. Ich räuspere mich, trinke einen Schluck Whisky und fange an. Vor 200 Jahren will ein Schweizer Baron seine Blutlinie mit seiner Schwester reinhalten. Um zu verhindern, dass die ganze Zeit Inzestmissgeburten rauskommen, trocknet er die Bauern im Tal aus und macht einen Anti-Inzest-Behinderungssaft, der nach Schweiß und Leder schmeckt. Als er seine schwangere Schwester heiraten will, kommen die Dorfbewohner auf den Berg und zwingen ihn zuzusehen, wie sie die Schwester aufschneiden, den Fötus in einen See voller Aale werfen und die Frau verbrennen. Er und der Fötus überleben und sind im 21. Jahrhundert ca. 40 und 15 Jahre alt. Er baut aus dem niedergebrannten Schloss ein Heilsanatorium, er gründet eine Sekte mit arischen Walzertänzern. Und der Banker Lockhart muss einen Vorstand aus seiner Firma aus diesem Sanatorium holen, bleibt aber da und ist durchgehend verwirrt und unfreundlich. Seite wechseln, erneut das Rausfahren. Dann reißt er ein Klo ab, weil er denkt, dass Aale drin sind. Dann werden ihm Aale in den Bauch gepumpt, damit auch er Schweißleder-Inzestsaft produziert. Cut, dann kommt die 2/3-Mark. Alle tanzen Walzer. Der Baron will die Fötustochter vergewaltigen, dann brennt das Haus ab, alle sind Zombies, die Fötustochter tötet den Baron, der Banker und das Mädchen fliehen auf einem Fahrrad und das Fazit ist, sie hatte erst nach 200 Jahren ihre Tage bekommen.
Warte, das ist jetzt das Fazit vom ganzen Film?
Ja, das hat mich am meisten gestört. Ja, nee, weißt du, das Ding ist, der Film hat so ich weiß nicht, er hat so seine Zonen, wo er in sich stimmig und kohärent und gut ist.
Aber dann, wenn die Schwarzblende kommt, dann ist er gut.
Nein, das Ding ist also, er hat halt im Prinzip Elemente von Filmen, die wo die Elemente zusammenpassen und du könntest daraus einen Film machen, aber irgendwie alles zusammengemerged sieht es halt einfach komisch aus, weil das Ding ist zum Beispiel, er beginnt, also erstmal ist er richtig scheiße geschnitten. Ich weiß nicht warum, aber sie haben Cuts gemacht, die absolut keinen Sinn ergeben, warum man das so erzählen würde, wie sie es erzählt haben. Denn jetzt fange ich an, über den Film zu ranten, denn er hat so viel falsch gemacht, dass es eigentlich ein Frevel ist, dass er überhaupt so erfolgreich war.
Ganz kurz mal, der ist auch nicht so erfolgreich.
Naja, aber er ist trotzdem erfolgreicher, als er hätte sein sollen.
Also der hat, warte, warum wird denn jetzt gerade nur das für Italien angezeigt? Hier auf der IMDb-Seite stand erst noch das für die USA. So, hier, der hat 40 Millionen Dollar gekostet. Und hat bis jetzt zum März, gut, das ist jetzt schon wieder ein bisschen, aber hat er 8 Millionen eingespielt in den USA.
Oh, das ist übel. Oh, ist das unangenehm?
Ja,
das ist unangenehm.
Das ist schon Flop, würde ich sagen.
Ja, schon. Naja, aber egal, ich kann dir jetzt auch sagen, warum. Und zwar möchte ich anfangen mit dem Anfang. Und zwar beginnt der Film mit einer nahezu vollkommen belanglosen Szene. Die hätte man komplett rauscutten können, denn es geht um einen Typen, der arbeitet halt bei dieser Bank, der ist auch in diesem Vorstand drin und er hat anscheinend einen Brief bekommen und dann bekommt er einen Herzanfall und stirbt.
Das passiert,
Ja, das passiert natürlich. Das passiert ja wirklich, also das ist kein Problem. So. Dann sieht man den Typen, also unseren lieben Lockhart, in einem Zug in die Schweiz fahren, kaut die ganze Zeit Kaugummis, ist sau unfreundlich zu einem Schaffner und arbeitet durchgehend. Dann wird er zu diesem Vorstand vorgeladen in der USA und alle haben diesen Brief bekommen, außer er. Er wird saumäßig gelobt und wird dann richtig fertig gemacht. Dann ist er bei seiner Mutter, also er bekommt den Auftrag, dass er in die Schweiz fahren muss. Dann ist er bei seiner Mutter, die eine Spieluhr anfertigt mit einer Melodie, die sehr, sehr ikonisch ist oder die zumindest eine sehr einprägsame Melodie hat halt. Und sie sagt, du wirst doch eh nicht wiederkommen. Er so, doch, ich komme wieder, ich bin jetzt nur kurz weg. Und dann geht der Film weiter. Also dann kommt er plötzlich in der Schweiz an.
Okay, du musst jetzt nicht alles nochmal erzählen.
Nee, ganz kurz, und dann geht der Film weiter und dann nach circa einer halben Stunde stirbt die Mutter, als er einen Autounfall hat. Aber was dann später rauskommt, die Mutter ist schon ungefähr ewig tot. Und weißt du, man hätte es viel einfacher strukturieren können, weil so hast du einfach vier Szenen, die durch den Cut überhaupt keinen Sinn ergeben, wenn du es, also du bist eher verwirrt, wenn du das siehst, als dass du sagst, hier, so. Du verstehst es nicht, wenn du das siehst. Du musst erst danach überlegen. Und das Ding ist, es hat keinen tieferen Sinn. Es hat keine größere strategische Erzählweise dahinter. Sondern es ist einfach nur kacke geschnitten, weswegen es schlecht ist. Wenn es irgendwie einen Kniff dahinter hätte, wo dann am Ende eine Information kommt, die das Puzzle zusammenfügt, dann wäre es ja cool. Aber es ist halt einfach wirklich nur scheiße geschnitten. So. Und Schade. Zum Beispiel gibt es irgendwann eine Szene, da ist er halt. Der versucht er halt, die ganzen Leute, die in diesem Sanatorium sind, gegen den Sanatoriumsdirektor aufzuwiegeln. Und sagt so, ja, komm, steh da auf, mach das. Und alle stehen auf und laufen auf ihn zu wie so eine Horde Zombies. Und zwar machen auch so, gehen so mit den Armen nach vorne, wie, ohne Scheiß, genau wie Zombies. Aber anders wie Zombies zerfleischen sie nicht, sondern fummeln nur irgendwie komisch an ihm rum. Und dann ist auch ein Cut. Dann fragst du dich, hä, was haben die jetzt denn bitte mit dem gemacht? Und er schreit und fällt zu Boden und sie werfen sich auf ihn, aber es passiert sonst nichts. Und so, hä? Macht ja gar keinen Sinn. Und dann trifft er in diesem Sanatorium ein Mädchen, was die Melodie summt, die die Spieluhr seiner Mutter gespielt hat. Was aber keinen Sinn macht, weil die Melodie hat die Mutter erfunden, aber das Mädchen kann sie nicht kennen. So. Und am Ende kommt natürlich raus, dieser Sanatoriumsdirektor ist dieser Baron, und ist die ganze Zeit mit so einem Glibbergesicht rumgelaufen, hat sie immer nur andere Gesichter von Leuten angezogen. Ja. Und es ist so, weißt du, so, es, er hat so ein paar echt coole Szenen, aber dann
also dafür, dass der Film
echt Trash-Fantasy-Scheiß.
Ja, also dafür, dass der Film nicht so gut ist, haben wir jetzt echt schon, also hast du ganz schön lange darüber geredet.
Er hat mich auch sehr lange beschäftigt. Ich hab nicht schlafen können, deswegen. Oh.
Oh, er hat noch nachgeheilt. So, komm, dann lassen wir das weg hinter uns. Ja, weg mit dem Mist.
Was hast du denn? Was hast du denn heute für uns, mein lieber Felix?
Und zwar, mein erster von vier Filmen ist ein Mann namens Ove. Ich werde jetzt den Originaltitel nicht vorlesen, weil das ist Schwedisch. Ich kann kein Schwedisch.
A Man Called O.
Nee. Der Originaltitel ist auf Schwedisch. Du hast einfach nur den Englischen vorgelesen. Du Held. Also.
Das ist was man bei IMDb sieht.
Der Film ist ein... Ja, wird hier...
Film.
Wird dem Genre Comedy und Drama zugeordnet. Dem kann ich soweit erstmal zustimmen. Es geht um Ove. Ove lebt alleine in einer kleinen Siedlung.
In Schweden.
Die, wie kann man diese Siedlung beschreiben? Also da darf man zum Beispiel nicht im Auto durchfahren. Das ist so abgeschlossen. Und es gibt halt viele Regeln in dieser Siedlung. Und er ist wie mega...
Wie ein Arbeitercamp.
Nein. Aber er ist halt so der grumpy old man, so wie man es eigentlich kennt.
So wie bei Up?
Ja, so ein bisschen.
Ja, ein bisschen weniger Luftballons wahrscheinlich.
Ja. So, also er wohnt da in dieser Siedlung, er ist grumpy und er achtet immer darauf, dass alle die Regeln befolgen und legt sich dann teilweise auch mit denen an. Und er macht aber den ganzen Tag eigentlich nichts anderes, außer halt zu Hause zu kochen, auf die Regeln zu achten und das Grab seiner Frau zu besuchen, weil man erfährt so relativ am Anfang, erfährt man, dass er wohl erst so grumpy ist, seitdem seine Frau tot ist.
Macht er den ganzen Tag nichts anderes, außer andauernd zum Grab seiner Frau zu gehen, zu kochen und die Regeln zu beachten?
Naja, sonst sitzt er halt rum.
Ach so.
Ja. Das, also er hat nicht den schönsten Tagesablauf, um so zu sagen. Und was passiert ist, dass eben in dieser Siedlung ziehen neue Nachbarn ein. Das ist ein junges Elternpaar. Er ist irgendwie so ein ganz normaler Schwede und sie ist eine, woher kam die, ich glaube, irgendwo aus dem persischen Raum, die aber halt jetzt in Schweden Medizin studiert und auch perfekt Schwedisch kann.
Sie ist richtig jung, also sie ist nicht so eine Vatergreisöse.
Nee, Ende 20. Und die sind halt mega freundlich zu dem und der ist es gar nicht gewohnt, dass Leute freundlich zu ihm sind, weil er halt immer noch grumpy ist und der ist auch grumpy zu denen, aber die sind halt einfach weiterhin freundlich zu ihm. Und die Frau...
Ausländer.
Die Frau versucht einfach, ihn so ein bisschen da rauszuholen aus diesem, grumpy Leben und...
Mit so einem Seil um den Bauch. Man so Tau ziehen, er so, nein, ich will nicht raus. Doch, du kommst jetzt mit, du brauchst frische Luft. Ah!
Und jedenfalls... funktioniert das auch so halbwegs so am Anfang und was dieser Film ganz schön macht, also ich muss von der Story eigentlich jetzt nicht weiter erzählen, weil man weiß, was der Film macht, also am Ende werden sie sich wohl irgendwie vertragen und er ist nicht mehr grumpy, das ist jedem klar, der diesen Film schaut, das wird dir in den ersten 5 Minuten klar, weil der Film wird nicht so, es wird jetzt nicht der krasseste Story-Twist deines Lebens. Aber was dieser Film richtig gut macht, weil diese Story gibt es ja in hunderten Varianten. Dieser Film schafft es richtig gut, den Weg dahin sehr, sehr schön und auch interessant zu gestalten. Der Film geht 2 Stunden, da denkt man sich jetzt erstmal, oh, wie füllt er diese Zeit? Ist da denn noch mehr dahinter als nur das bisschen, was ich jetzt gesagt habe? Ja, und zwar, ich weiß nicht, ungefähr die Hälfte der Zeit erzählt er halt die Story über Oves Leben. Wie er so geworden ist, wie das mit seiner Frau passiert ist, so Nachbarschaftsgeschichten, wie er zu diesem Typ wurde, der immer die Regeln beachtet und alles Mögliche. Und das ist auch richtig cool gemacht. Also sind da natürlich auch andere Schauspieler, also er als junger Ove und sowas. Und das wird gefühlt immer so perfekt eingestreut. Immer die perfekte Dosis von Story von früher und so wie er heute ist. Nicht immer so im unbedingten Zusammenhang, also wenn du gesehen hast, früher so mega sportlich und jetzt ist er unsportlich, weil er alt ist. Nee, so ist es nicht, sondern es passt sich so der Story an. Und dadurch ist es so eine ruhige Geschichte, auf die man mitgenommen wird von diesem Film, die auch keine großen Spannungsbögen hat. Es passiert Also die Background-Story ist interessant, der Film ist auch interessant, aber es passiert jetzt nichts super Krasses. Er hat vielleicht so minimale Spannungsbögen und wie gesagt, man kann sich das Ende eh schon erahnen, aber er macht das wirklich einfach sehr, sehr gut. Warum er hier als Comedy eingestuft ist, also der hat halt diesen, der schwedische Humor, wenn ihr schwedische Krimis, die ja ein bisschen verbreiteter sind, vielleicht mal gesehen habt, das ist ja auch so sehr dunkler Humor, so ein bisschen englisch in die Richtung. So
ah, er wurde vergewaltigt und ist gestorben.
Ja, so nicht. Aber halt so dieser englische, dunkle und halt auch schwedische Humor ist mit drin und dann, ja, Drama ist einfach die komplette Geschichte, ist eine sehr, sehr schöne, rührende Geschichte. Ich hatte am Ende des Films auch ein, zwei Tränen in den Augen. Das war sehr, sehr nett, hat einen Metascore von 70, 7,7er IMDb-Rating, war auch für 2 Oscars nominiert, unter anderem für den besten ausländischen Film. Und finde ich, hat er sich auch verdient, ist ein sehr, sehr schöner Film und auch sehr, sehr gut geschauspielert. Ich habe den gesehen bei Amazon Prime Video, ich glaube, den sollte es da immer noch geben. So, weil ich 4 Filme habe und du nur 3, darf ich jetzt noch einen machen. Ich habe jetzt auch nicht ganz so lange geredet wie du über A Cure for Wellness, deswegen geht das jetzt
klar. Doch, fast. Ich habe nur gerade was Lustiges, ich habe gerade eine sehr lustige, eine extrem, eine ultra lustige Idee gehabt. Stell dir vor, es gäbe einen Film über einen Elektriker. Und, okay. Der Elektriker ist voll aufgeschmissen, weil im ganzen Land ist Stromausfall. Und der Film ist sau langweilig, weil es gibt überhaupt keine Spannungsbögen.
Wow. Au. Ich hab ehrlich gesagt was noch Schlechteres erwartet, aber...
Ja, aber was hattest du denn erwartet?
Nicht, nee, ich wusste nicht.
Ach, du meinst von der Standardqualität so, oh nein, das sagt ja was richtig Dummes.
Ja, es war sogar ganz okay.
Danke.
Respekt.
Respekt, du hast nicht vollkommen mit Bullshit geredet. Oh, du bist so nett heute.
Ja, ich weiß. Ich habe heute wieder meinen charmanten Tag. So, dann kommen wir zum nächsten Film von mir und zwar Lombok, ein deutscher Film. Den habe ich auch im Kino gesehen. Das heißt auch, den habe ich im Kino gesehen. Und es ist die Fortsetzung zu Lombok. Lombok ist ein deutscher Film aus dem Jahre 2001 mit Lukas Gregorowitsch und Moritz Bleibtreu. Und da geht es eben darum, dass die beiden haben so eine Pizzeria, über die sie ja, Gras verkaufen nebenbei, um sie ein bisschen Geld zu verdienen, weil sie beide Studenten sind und leben halt vor sich hin. Und ja, in Lombok passiert dann halt so eine Story und das ist alles ganz witzig und amüsant. Ist ein cooler Film. Und jetzt, 15 Jahre später, also nicht ganz, eigentlich sind 16, aber der Film wurde 2016 gedreht, also 15 Jahre später, gibt es eine Fortsetzung und diese Fortsetzung ist richtig gut geworden. Also das hätte ich nicht gedacht. Der erste Film, was ich an Lombok mochte, war, dass er für einen deutschen Film, er sah schon so ein bisschen deutsch aus, so einfach, weil es spielt halt in Würzburg und so weiter, es ist einfach von der Umgebung her alles sehr deutsch, aber er war nicht so deutsch geschauspielert und zum Beispiel, was ich in deutschen Filmen auch immer hasse, wenn so die Wirkung von Gras oder sowas so falsch dargestellt wird und es ist teilweise dann auch immer so over the top und alles und das macht er eben nicht und deswegen
mochte ich... Oh mein Gott, er sieht irgendwelche Sachen und oh mein Gott, die Farben werden viel krasser und ich höre Dinge und er hat voll die Paras.
Ja, also ein Bullshit.
Oder er rennt lachend durch die Gegend und ist voll wie so ein Wahnsinniger, der dann irgendwie...
Ja, jedenfalls haben die das nicht gemacht und es war sehr angenehm und jetzt gibt es eine Fortsetzung und diese Fortsetzung beginnt erstmal so dieses, okay, alle sind 15 Jahre gealtert, der komplette Cast von damals ist wieder mit dabei, was ziemlich cool ist, spielt auch wieder in Würzburg, aber es passieren noch andere Dinge, dass es auch spannender wird, jedenfalls am Anfang ist es halt so dieses, wieder alle Leute von damals kennenlernen, das ist gerade für Leute, die den ersten Film mochten, also ich habe den glaube ich 3-mal oder sowas gesehen, also ich mag den schon. Es ist sehr, sehr schön, aber es ist nicht so wie in, sagen wir mal, und jetzt fang bitte nicht an, über den Film zu reden, wie in Star Wars 7, dass es halt schon sehr viele Referenzen sind. Musste das nur sagen, weil ich weiß, dass sonst wieder ein Rant von dir kommt. Sondern es sind nur so Andeutungen oft und wenn man es nicht kennt, ist es auch echt nicht schlimm. Also ich war mit meiner Schwester und meinem Schwager drin und meine Schwester hat den ersten Teil zum Beispiel nicht gesehen und die hat gesagt, das hat für sie einfach keinen Unterschied gemacht. Sie fand die gleichen Szenen lustig und hat die Story auch komplett verstanden, weil die versteht man auch so. Und die Story ist sehr, sehr, ja, cool gewesen, orientiert sich natürlich wieder an dem ähnlichen wie Lombok. Also es geht natürlich auch wieder um Gras und das Ganze. Und was es gab eine Szene, die war, also ich habe selten so viel gelacht im Kino, was immer ein sehr, sehr gutes Zeichen ist und vor allen Dingen erst recht nicht bei einem deutschen Film. Das ganze Kino hat 2 Minuten lang komplett nur laut und schallend gelacht. Auch sonst gibt es ein paar sehr schöne Szenen, Anspielungen und ja, also ich kann gar nicht so viel über die Story erzählen, weil ja, das ist auch was Einzigartiges gefühlt und das ist immer schön zu sehen in Deutschland, weil oft ist, ja, merkt man schon, wo die Inspiration herkommt und hier hatten sie eben eigene, was nett ist.
Ich kann jetzt auch gar nicht groß irgendwas fragen zu dem Film, weil es interessiert mich scheißdreck.
Also, wenn man den ersten Teil nicht gesehen hat, kann man sich den gerne anschauen. Ich glaube, der läuft schon nicht mehr in den Kinos. Das war nämlich, glaube ich, Ende März, als er rausgekommen ist. Wenn man den ersten Teil gesehen hat, dann hat man hier eine echt coole Fortsetzung, also die wirklich gut ist. Teilweise würde ich sogar sagen, dass der zweite besser ist. Und wenn man ja den ersten nicht gesehen hat und gedacht hat, ey, ich will jetzt irgendeinen lustigen Kifferfilm schauen, dann kann man sich den zweiten auch anschauen. Also so ist es nicht. Muss ich sagen, war ein schöner Film, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich mich freue im Nachhinein, dass ich dafür ins Kino gegangen bin, um so die Leute zu unterstützen, die das gemacht haben. Weil solche Filme will ich in Deutschland öfter sehen als, keine Ahnung, den 10. Matthias Schweighöfer oder Til Schweiger Film. So, dann darfst du, lieber Tim.
Weitermachen?
Ja, du darfst
weitermachen. Ja, apropos Moritz Bleibtreu, ich habe einen Film gesehen, mal wieder gesehen, in dem der liebe Herr Bleibtreu auch mitspielt und er ist
sorry, es war nur Slowclap für die gute Überleitung. War
gut. Oh, danke, das.
Ja, mach weiter.
Ich habe World War Z gesehen. Ich weiß, ich habe den schon mal genannt.
Das ist schon ein bisschen her.
Ja, auf jeden Fall saß ich mit einer Freundin auf dem Sofa und wir haben uns überlegt, okay, was können wir gucken? Irgendwie kein illegaler Stream hat mehr funktioniert, war total scheiße. Und dann dachten wir uns, okay, dann komm, lass halt oldschool eine Blu-ray gucken. Oh, war das anstrengend. Mussten erstmal die ganze Filmwerbung vorher gucken. Ach nee, die gibt's ja heute gar nicht mehr. Haha. Auf jeden Fall haben wir dann uns entschieden, World War Z zu gucken, denn es war sehr spät und sehr dunkel und sie ist sehr, sehr schreckhaft und der Film hat seine volle Wirkung entfaltet. Obwohl es nicht mal ein Horrorfilm ist, genau genommen. Denn in World War Z, wie der Name schon ziemlich gut andeutet, geht's um sozusagen einen Weltkrieg mit Zombies. Ist jetzt kein Sci-Fi-Fantasy-Monster-Gore-Splatter-Film, sondern basiert auf einem Buch, ziemlich realistisch oder einen ziemlich realistischen Ansatz auf eine tatsächliche Zombie-Apokalypse bietet. Das Buch heißt, glaube ich, sogar World War Z und
glaube ich auch.
Ist von
weiß ich nicht.
Irgendeinem krassen Typen, vom Sohn von einem krassen Tüten. Egal, kann ich ja nachher nachgucken, die Info kann ich nachher noch wieder reinstreuen, was auch immer. Auf jeden Fall ist die Story folgende. Brad Pitt spielt Gary Lane, ein früherer WHO-Mitarbeiter oder was auch irgend so ein Typ halt von so einer Regierungsorganisation. Das kann auch sein. Und sie sind irgendwie in New York und wie es halt klassisch passiert, ist halt plötzlich Zombie-Apokalypse und es ist absolutes Chaos. Aber da er halt ausgebildet ist, weiß er halt, was zu tun ist und verschanzt sich in einem Gebäude und wird dann, weil er halt auch einer der wichtigen Persönlichkeiten früher war, halt auch abgeholt und irgendwie in so auf so einen Tanker, auf einen Flugzeugträger der US Army, US Marine Corps, was auch immer, gebracht. So. Und nach und nach erfahren sie halt, also halt nicht über die Medien, weil die sofort zusammengebrochen sind, dass zu verschiedenen Zeitpunkten in den letzten Monaten und sogar Jahren auf der ganzen Welt Zombie-Apokalypsen ausgebrochen sind, aber die Länder haben sich einfach nur abgeschottet und keiner hat es halt mitbekommen zum Teil. Und jetzt versuchen sie halt ein Heilmittel zu finden und fliegen halt in der ganzen Weltgeschichte rum, um halt noch, ich sag mal, nicht Überlebende zu finden, sondern noch letzte Bastionen der Menschheit, weil halt der Rest ist einfach komplett zombifiziert. Und der Film ist kein klassischer Horrorfilm, wo sie dann von Haus zu Haus streichen und am Ende in eine Safe Zone kommen, sondern sie kommen in eine Safe Zone und die wird voll überrannt und sie müssen wieder fliehen und müssen wieder fliehen und immer müssen wieder fliehen und es sind halt immer echt unangenehme Situationen und filmisch ist der richtig gut.
Ja, und, der sieht ziemlich cool aus, das stimmt.
Und Brad Pitt, ich weiß nicht warum, aber er spielt, also er ist sehr schlecht darin, Emotionen zu spielen. Er kann immer so einen coolen Typen, so wie bei Ocean's 11 oder sowas spielen. Das ist fucking Brad Pitt. Aber es gibt zum Beispiel eine Szene, wo er andeuten soll, dass er nicht weiß, was mit seiner Familie ist und dass es wohl so aussieht, als wären sie auch von den Zombies erwischt worden. Und im Film ist es halt so, es gibt so eine Passe, die streichen die sich unter die Augen und dann fangen die Augen an zu tränen im richtigen Moment. Und bei ihm haben sie das halt irgendwie nicht gemacht, keine Ahnung. Und er kneift halt nur die Augen zusammen und guckt aber vollkommen neutral. Es sieht total komisch aus. Also Brad Pitt hat dann nicht seine beste Leistung abgegeben, aber es ist, glaube ich, sein erfolgreichster Film jemals.
Ja, der, und der hat Film sich macht auf jeden auch Fall
echt
gelohnt.
Spaß. Ja, und der Film macht auch echt Spaß zu gucken. Also der ist richtig cool, den kann man sich auch angucken. Und das Buch kann man auch lesen. Das ist, wie ich erfahren habe, auch wissenschaftlich belegt. Es ist echt cool.
Also ich habe den Film damals auch gesehen, sogar im Kino.
Ja, ich auch.
Das große Problem des Films damals, warum dann viele gesagt haben, ist blöd, war das Marketing. Ich kann mich noch ganz genau an die Trailer erinnern und in diesen Trailern waren die Szenen drin, wo einfach so Horden von Zombies irgendwas gemacht haben und es waren gefühlt so 3-4 Schnitte, wo mega krasse Action war und mega viele Zombies.
Ja, aber das
sind
nur ganz kurze Ausschnitte aus dem Film. Der ist
genau, und das war aber damals
eher ruhiger sogar.
Genau, und das war halt damals das Problem. Die Trailer waren so, ich bin ins Kino gegangen, der Film war sehr ruhig. Für einen Zombie-Film erstmal, das war gerade zu dieser Zeit, wo ganz viele Zombie-Filme rausgekommen sind. Das war ja so vor 3-4 Jahren. Und war aber da halt in diesem Genre so anders, dass es mich komplett gepackt hat. Weil ich muss sagen, ich bin auch großer Fan von Zombies, beziehungsweise dieser Idee dahinter. Und finde jeden neuen Ansatz eigentlich erstmal interessant. Und mich hat er damals sehr überrascht. Ich fand es schön, dass er so ruhig war. Und natürlich waren diese Szenen, wo so krass viele Zombies sind und sowas, beeindruckend.
Sieht unglaublich geil aus.
Weil es halt sehr, sehr gut aussieht.
Das Sounddesign ist Hammer.
Ja, die hatten 190 Millionen Budget. Also haben sie auch gut angelegt. Das sieht man auf jeden Fall. Aber dadurch, dass er halt so ruhig ist, wirkt er so down to earth und so. Er wirkt wie auf Fakten basierend. Und das ist für einen Zombie-Film, was selten da ist. Und deswegen, finde ich, sticht er auch so ein bisschen aus dieser Masse heraus. Und er ist eindeutig zu Recht einer der erfolgreichsten.
Ja, vor allem, er wirkt halt auch nicht wie so der letzte Trash-Film. Es ist halt auch, das Ding ist, ganz viele Zombie-Filme sind halt nach irgendwelchen Trash-Büchern oder erfolgreichen Videospielen nachempfunden. Oder sind im Prinzip die Adaptionen davon. Und diesmal halt von einem Buch, was halt preisgekrönt ist und halt einen ganz anderen Ansatz hat. Es ist halt kein Actionbuch, es ist kein Horrorbuch, sondern es ist wirklich eher, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Blackout, da geht es auch um einen weltweiten Stromausfall, gibt es ein zweites Buch, was Blackout heißt, da geht es um die Probleme von der weltweiten Internetvernetzung und es ist im Prinzip immer eine Art Thema genommen, was in der echten Welt vorkommen könnte und dann halt in einem möglichst realistischen Szenario nacherzählt. Und das macht der Film halt auch echt gut.
Also ja, das Ding ist halt,
du hast halt immer zwei parallele Geschichten. Du hast einmal die Geschichte oder beziehungsweise die Storyline der Familie und dann seine Storyline. Seine ist natürlich actiongeladen, weil er halt immer bei den Zombies draußen ist und rumballern muss und rumrennen muss und es ist immer ganz gefährlich und seine Familie ist halt auf diesem Flugzeugträger und weiß halt nicht, was mit ihm ist. Und es ist auch nicht klar, ob sie dort bleiben dürfen, weil keiner weiß, was mit ihm ist und wenn er tot ist, gibt es keinen Grund für sie dort zu bleiben. Es gibt zu wenig Platz, deswegen müssen sie rauswerfen. Und es ist halt echt heftig, es ist halt echt düster von ihrer Sicht aus. Also natürlich von seiner auch, aber es ist halt mehr dieser psychologische Horror, was jetzt die Familie betrifft. Und das gibt so eine, ich weiß nicht, ich will jetzt nicht sagen, es ist erfrischend, aber es ist mal was Neues. Es ist halt nicht
dieses. Auf jeden Fall.
Es ist halt nicht dieses, oh, wir haben sowas von Angst, denn jede Minute könnte ein Zombie durch unsere Tür brechen und unsere Katze aufessen. Das wäre ganz, ganz schlimm, sondern so, yo, mein Mann ist vielleicht da draußen, wird gerade von Zombies zerfleischt. Und ich weiß nicht, ob ich mit meinen zwei Kindern hier bleiben darf und ob ich vielleicht einfach wieder aufs Festland geschickt werde, wo alles voll ist mit Viechern, die mich fressen wollen, die auf die von Geräuschen getriggert werden und die in Horden einfach saumäßig gruselig sind und nicht tot zu kriegen sind. Das ist halt doof, ne?
Also alles in allem ein guter Film. Auf jeden Fall empfehlenswert für alle, die sich nur ansatzweise für Zombie-Filme interessieren.
Und das Coole ist, er wird nicht wird echt nicht langweilig und er dauert 3 Stunden, glaube ich
sogar. Zwei. Aber hey, du. Ja, ist kürzer als A Cure for Wellness.
Ja, das Komische ist, er wirkt aber länger. Weil es ist Content drin auch.
Genau.
Es ist halt nicht halt durchgehend Action. Ja, genau, sondern es ist halt, ich weiß nicht, ihr kennt es ja, wenn ihr einen Film guckt, der, sagen wir mal, eine bestimmte Idee verfolgt, Shutter Island ist auch nicht besonders lang, aber ich finde, er wirkt unglaublich lang, weil extrem viel Spannung da ist und
passiert, dann wirkt es halt auch einfach so.
Genau, und dort ist es halt so, dass es halt nicht einfach nur stumpfes Actiongeballer ist, wo er halt erst in einem Haus drin ist, dann in der Fabrik drin ist, dann auf einem Highway kämpft, dann in der U-Bahn kämpft. Und dann immer durch die Schauplätze wechseln, sondern die Szenarien, in denen er sich auch befindet, wechseln durchgehend. Und das ist halt auch das Spannende dabei, weil die Szenen, die halt, oder die Szenarios sind halt alle insofern, also auf das Szenario bezogen jetzt zumindest, realistisch. Also zum Beispiel ist er später in einer Anstalt und dort haben die keine Waffen mehr, weil die, keine Ahnung, irgendwie weg sind, weil es ein fucking Krankenhaus ist. In einem Krankenhaus gibt es keine Schusswaffen. Und sie müssen in den Flügel, in den B-Flügel, da ist dann irgendwas, was ihnen bei der Suche nach dem Heilmittel helfen könnte. Und er muss dann dorthin kommen und sie machen so einen Sneaky-Peaky-Part dann durch. Und vorher war halt Flugzeugabsturz und Explosion und Tod.
Gut, also du Zombies musst jetzt nicht hier...
Es sind auch krasse Wechsel und das macht den Film halt auch interessant und nicht langweilig.
Ja. Da kann ich dir nur zustimmen.
Ja, jetzt bin ich auch fertig. Jetzt kannst du mal weiter reden mit deinen langweiligen Scheißfilmen.
Oh, das ist steile These für Guardians of the Galaxy 2. Langweiliger Scheißfilm.
Scheißfilm.
So, Guardians of the Galaxy 2. Ich war im Kino und habe mir diesen Blockbuster angeschaut. Ja, also, vielleicht sollte ich erstmal kurz meine Meinung zum ersten Teil sagen. Ich habe den damals im Kino gesehen und es war ja der erste Marvel-Film, der so ein bisschen aus dieser Marvel-Formel rausgefallen ist. Und deswegen ist er mir sehr, sehr positiv in Erinnerung geblieben. Aber wenn ich versuche, an die Story zu denken, ist da fast nichts mehr. Von daher, erster Teil, lustig, spaßig, nicht in der Marvel-Formel. Story war anscheinend bla, weil ich habe nichts mehr davon in Erinnerung. So, dann war ich jetzt im Kino beim zweiten Teil. Ich fand die Trailer ehrlich gesagt nicht gut, nicht witzig und so weiter. Deswegen waren meine Erwartungen schon so etwas gedämpft. Und dieses Gedämpfte wurde auch erfüllt, würde ich jetzt mal sagen. Der Film hat aber einen anderen Ansatz als der erste Teil, denn der verfolgt jetzt keine Story einfach so von Anfang an. Und er macht auch nicht das Klassische, was viele zweite Teile machen, was auch Avengers 2 und so gemacht hat, wenn es so Gruppen sind, dass die Gruppen dann am Anfang des Films auseinanderkommen oder an irgendeinem Teil und dann irgendwann wieder zusammenfinden und dieser Bullshit. Das macht er Gott sei Dank nicht. Also auch hier wieder keine typische Marvel-Formel und auch sonst einfach keine typische Formel. Sondern er zeigt am Anfang einfach, wie diese komische Familie, wie die halt mittlerweile sind, funktioniert und wie so das Zusammenleben von denen ist. Und das ist auch ganz sympathisch, natürlich auch wieder mit Action. Aber das macht er ganz cool. Und dann, ja, so ab der Hälfte des Films entwickelt sich so eine Story, die dem Film so ein bisschen mehr Drive gibt. Und ab dann wird es auch so rein actionmäßig spannender. Und am Ende gibt es natürlich ein Finale. Also zur Story, die ist, naja, bisschen bla, sie ist wieder nicht so wirklich gut. Was ganz gut ist, ist die Charakterentwicklung, muss man sagen, weil sie nehmen sich halt diesmal ein bisschen mehr Zeit für die Charaktere. Sei es ein Rocket, ein Baby Groot oder halt auch hier der Typ ohne Haare und breit. Ich weiß nur, dass er von Dave Bautista gespielt wird. Siehst du, ich weiß seinen Namen nicht mehr. Das ist halt auch so ein Ding. Ist halt alles so ein bisschen Bautista generisch.
Einfach nur.
Ja, jedenfalls, die bekommen alle so ein bisschen mehr Screentime. Ich muss aber sagen, dass Chris Pratt, also Star-Lord, nicht mehr so die tragende Rolle spielt wie im ersten Teil. Dadurch wirkt sein Charakter diesmal sie haben sich halt viel Zeit genommen, um die anderen Charaktere alle zu zeigen und auch um viele kleinere Nebencharaktere zu zeigen, die alle irgendwie ganz cool sind. Aber er wirkt halt eigentlich so in diesem ganzen Ensemble als so der langweiligste Typ. Aber er bringt halt die Story voran, deswegen ist er halt schon wichtig. Ja, ohne Story zu verraten, fand ich das Finale zu lang. Das hat sich gefühlt einfach immer, es ging immer weiter. So, oh Leute, ey, ihr macht hier jetzt schon 20 Minuten, jetzt kommt auch mal auf den Punkt. Es geht nochmal 20 Minuten. Das ist, finde ich, immer ein bisschen anstrengend, aber das ist auch was Persönliches. Das fanden anscheinend nicht alle so. Ich war noch mit ein paar Freunden und die fanden das nur teilweise so. Ja, humormäßig. Die One-Liner fand ich ganz gut. Allerdings teilweise auch sehr vorhersehbar. Der Film macht eine Sache mehr als der erste, und zwar er nimmt sich mehr Zeit für emotionale Szenen. Wie gesagt, die Charakterentwicklung ist hier stärker und es ist auch gut so. Und hier kneift sich leider so ein bisschen das, dass er so witzig sein will, nicht der Formel entsprechen, aber halt trotzdem Charakterentwicklung betreiben muss, weil sie dir sonst egal werden. Und da sieht man richtig das Problem, das größte Problem dieses Films. Also, ja, ganz kleiner Spoiler. Naja, das ist, nee, das wäre ein größerer Spoiler, das sage ich jetzt nicht. Aber jedenfalls.
Sicher, dass es nicht nur ein mittlerer Spoiler wäre?
okay, ich sag's jetzt einfach unter Spoilerwarnung.
Spoiler Zone!
Er trifft seinen, ja, Vater. Und zwischen denen passiert dann halt auch, ja, so Vater-Sohn-Zeug, was halt schon emotional ist, vor allen Dingen, weil halt sein Leben auch so ohne seinen Vater gelebt hat. Und dieses Emotionale wird dann immer wieder zerstört von Jokes, was natürlich komplett okay ist. Allerdings machen sie es nicht nur in dieser emotionalen Szene, sondern in jeder emotionalen Szene. Deswegen lässt du dich auf diese emotionalen Szenen gar nicht mehr ein. Wenn da jetzt was Trauriges passiert oder so, bist du eh nicht traurig, weil du weißt, ey, in einer halben Minute kommt irgendein One-Liner und es ist wieder lustig. Deswegen funktioniert diese emotionale Schiene für mich nicht so ganz. Ich muss sagen, die One-Liner sind teilweise ganz gut, aber halt auch vorhersehbar, weil du weißt, es kommt gleich einer und es wird wahrscheinlich zu dem und dem Thema sein. Dann ist es schon vorhersehbar, wenn man so ein bisschen mitdenkt, was anscheinend nicht ganz so viele im Kino gemacht haben, weil das wurde immer gelacht. Und Slapstick hat für mich gar nicht funktioniert. Also natürlich ist es lustig, wenn Baby Groot tanzt. Und Baby Groot fand ich komplett lustig. Den mal vielleicht so ein bisschen außen vor vom Slapstick. Aber so alles andere Slapstick-mäßige, wenn irgendwie einer irgendwas ins Gesicht bekommt, so aus Versehen oder irgendwie doof hinfällt oder so, das war einfach so plump und teilweise schon dumm, dass ich mir jedes Mal nur gedacht habe, ey Leute, lasst es auch sein. Ein, zwei coole Sachen waren dabei, und zwar die Einbindung von Stan Lee war wieder ganz witzig, der ist ja immer dabei bei den ganzen Marvel-Filmen, und das ist jetzt ein Spoiler Zone again, David Hasselhoff taucht in dem Film einfach für so ganz kurz auf, so ein Cameo-Auftritt, das war sehr, sehr amüsant. Ja, so, jetzt habe ich lange über den Film geredet, denn das ist ja auch ein aktueller und viel besprochener Film.
Ja, aber jetzt muss ich noch ganz kurz das einhaken.
Du kannst gerne nachfragen und einhaken, ja.
Ne, ist keine Frage, sondern das Ding ist, dieser Wechsel von extrem emotionalen Momenten und Comedy-Elementen wird meiner Meinung nach in zum Beispiel Kung Fu Panda 2 richtig gut umgesetzt.
Ja, also man kann es auch gut machen, klar.
Ja, klar, nee, und das ist mir als erstes irgendwie in Sinn gekommen, weil es gibt zwei Szenen, die echt krass sind, beziehungsweise die liegen direkt hintereinander, also ist es am Ende wahrscheinlich eine. Es gibt irgendwann den Moment, wo Poe an den Ort zurückkehrt, an dem seine Mutter ihn damals in den Rettichkorb gesetzt hat und ihn ausgesetzt hat, weil halt die Schergen des Königs halt kamen und halt die ganzen Pandas ausrotten wollten. Und da ist, und dieser Ort ist halt dieses verbrannte Dorf. Und da lebt die Ziege des Königs. Der König ist ein ich glaube, ein Pfau. Also ist nicht denken, dass da irgendwie ein Typ rumsteht, sondern das ist halt auch ein Tier. Und sie zeigt ihm halt, wie er meditieren muss. Und er ist halt ultra kaputt irgendwie, weil er von so einer fetten Kanonenkugel ultra zerschossen wurde. Und er meditiert und kriegt halt so einen richtig harten Flashback, wo ihm halt alles klar wird, dass er halt ausgesetzt wurde und wie er halt seinen späteren Vater, also diesen Gänserich, halt aus dem ersten Teil auch kennengelernt hat. und wie er ihn großgezogen hat. Und das ist so unglaublich traurig und unglaublich süß, weil du siehst halt die Tränen der Mutter, wie sie halt ihren fluffigen, kleinen, knuffigen Sohn, der halt nicht, der natürlich nicht von seiner Mutter weg will, halt in diesen Rettichkorb setzt und sie umstrahlt so ein goldenes Licht und dann siehst du im Hintergrund die roten Fackeln von den Horden und sie rennen ihr halt hinterher und sie verschwindet im Schnee. Und es ist halt so unglaublich traurig. Und wirklich so, du guckst dir an und dir laufen echt die Tränen runter, weil es ist so unglaublich traurig und bitterlich. Und dann kommt sein Comeback und der König will halt die Welt übernehmen mit diesen Kanonenkugeln, so fetten Eisenkanonen. Und du siehst ihn so auf so einem Dach und er hat so, wie in so einem Actionfilm, so einen fetten Hut auf und sagt so, König, ich werde dich vernichten, so, und hat so seine Ansprache. Und du siehst dann aber so die Kameraperspektive aus der Sicht von dem König und der Typ steht so 500 Meter weit weg auf einem Dach. Was, ich höre dich nicht. Du musst, ich werde dich zerstören. Man hört ihn nur so ganz leise murmeln, so so ultra leise. Und das ist so befreiend, weil vorher bist du noch so richtig ergriffen, weil es halt echt
ist. Aber siehst halt du, so da, also da hat es richtig gut funktioniert. Ja, danke.
Genau,
danke.
Und das meine ich ja so. Und das finde ich auch ein bisschen schade, dass es bei ganz vielen Marvel-Filmen so. Die sind eigentlich eher happy. Aber und auch manchmal natürlich auch traurig, aber nie, sie gehen nie in diese dunkle Zone, die DC-Filme zum Beispiel die ganze Zeit füttern. Also zum Beispiel bei Batman The Dark Knight oder allgemein bei der Nolan-Trilogie, die ist ja ziemlich dunkel und die ist ja auch ziemlich böse, brutal, düster, was auch immer. Und von den Elementen, die du bei den DC-Filmen siehst, findest du keins in den Marvel-Filmen.
Genau, das passt ja gar nicht zu dieser Marvel-Formel. Und ich finde noch ein Problem bei den Marvel-Filmen, was hier auch wieder der Fall ist, weswegen mich zum Beispiel das lange Finale vielleicht auch mehr gestört hat als manch andere. Es ist ja schon durchgetaktet bis, keine Ahnung, 2030 oder so, wann welcher Marvel-Film kommt. Und das ist auch schon das gleiche Problem wie auch in Captain America Civil War. Ist ein cooler Film, mir hat der Kampf und so weiter gefallen, aber am Ende überlebt einfach jeder. So, also es wäre auch egal gewesen, der Film hätte nicht passieren müssen, weil jeder überlebt. Es ist nicht wirklich was, auch hier, also ist jetzt kein großer Spoiler, weil du weißt, im nächsten Guardians of the Galaxy werden ja, wieder alle dabei sein.
Ja, das Ding ist, in der Marvel-Geschichte geht es ja nicht darum, ob sie überleben oder nicht, sondern es geht ja im Prinzip, es geht ja immer einen Schritt weiter zum Endkampf mit Thanos. Das ist ja der Typ, der die ganzen Infinity Stones am Ende wahrscheinlich hat. Das ist ja der Typ, der alles vernichten will, / kann, / Herrscher von allem, was auch immer, keine Ahnung.
Ja, aber so dieses einen Schritt weiter, das hatte Guardians of the Galaxy 2, also nicht wirklich. Und deswegen fällt es noch ein bisschen mehr auf, dass du halt keine emotionale Fallhöhe hast.
Naja, aber der baut sozusagen auf, dass irgendwann Guardians of the Galaxy wahrscheinlich auch mit dem Marvel-Universum zusammen gemerged wird.
Ja, das baut der Film auf, aber also mich stört sowas halt so ein bisschen, weil dann funktionieren halt für mich krasse Kampfszenen und sowas alles nicht mehr, wenn ich weiß, ey, es überleben eh die Guardians, oder?
Ja, aber ich weiß nicht, man kann sich das ja angucken, also die Action sieht halt schon verdammt geil aus.
Und, also ich habe den auch in 3D gesehen und man muss sagen, es war mit das beste 3D, was ich seit längerem gesehen habe. Der sah auch wirklich verdammt gut aus, die haben halt aber auch einen Haufen Budget, das haben sie aber auch gut eingesetzt, aber ja, hast recht. Ja. So, dann war es das mit Guardians of the Galaxy 2. Und bevor wir jetzt zu dem letzten Film kommen, bei dem wir gestern zusammen im Kino waren, was übrigens sehr schön war, Tim, wollten wir noch ein kleines Spielchen spielen. Und zwar habe ich noch zwei andere Sachen gesehen, die ich aber nur erwähne, weil wir haben das ja in unserem neuen tollen Konzept, was wir letztes Mal erklärt haben, machen wir das ja so, dass jeder nur noch vier Sachen oder vier Filme oder Serien, je nachdem, auf was er Lust hat oder und was
weniger,
er gesehen hat. Ja, oder halt, aber maximal vier, die man dann dafür ein bisschen ausführlicher bespricht und nicht nur so dieses Abklappern. Und ich habe jetzt noch zwei Sachen gesehen, die ich aber ganz gerne erwähnen würde. Also jetzt mal dieses Abklappern. Und das eine ist Mad Men, da habe ich nämlich jetzt die 7. Staffel gesehen, die gab es auf Netflix und habe das jetzt endlich mal fertig geschaut, weil es sind ja, die ist nämlich jetzt auch schon seit 2 Jahren vorbei und muss sagen, Mad Men mit einer meiner absoluten Lieblingsserien. Ganz kurz, es geht um Don Draper, der in New York in einer Werbeagentur arbeitet und es fängt Ende der 50er Jahre an und hört Anfang der 70er Jahre auf und dieses Leben in der Werbeagentur ist ziemlich cool gemacht und man, ja, hat also auch große Ereignisse, zum Beispiel der Mord an Kennedy und sowas, wird mit drin verarbeitet und wie so langsam Frauen in die höheren Berufspositionen kommen oder wie sie die ersten schwarzen Sekretärinnen haben. Sowas kommt alles drin vor, aber halt, es wird dir nicht ins Gesicht gedrückt, sondern es passiert einfach so nebenher. Deswegen ist es ganz cool zu sehen. Es sind 7 Staffeln, insgesamt glaube ich so 73 Folgen oder sowas, also pro Staffel ungefähr 10 Folgen, 45 Minuten. Ist ein Klassiker, hat glaube ich für die ersten 6 Staffeln jeweils einen Emmy gewonnen, bevor dann Game of Thrones kam, also immer im Bereich Drama hat es einen Emmy gewonnen. Ist sehr, sehr geil und Jon Hamm als Don Draper ist einfach fucking badass und ziemlich cool. So, das ganz kurz dazu, Serienempfehlung. Und jetzt noch was, was ich gesehen habe, was ich nur erwähnen möchte. Und jetzt kommt das kleine Spiel. Und zwar hat ja Tim nur 3 Sachen gesehen.
Ja, ich war faul.
Und um diese eine Sache aufzufüllen, die bei ihm sozusagen fehlt, haben wir uns was überlegt. Ich werde ihm jetzt gleich den Filmtitel sagen und er wird euch dann mal erzählen, was in diesem Film passiert ist. Und ich glaube, er hat den Film nicht gesehen. Ich habe gestern mal ganz kurz davon erzählt, aber keine Story. Von daher bin ich jetzt mal gespannt, was du dir da zusammenbastelst.
Und wahrscheinlich habe ich eh vergessen, was du erzählt hast.
Genau. Ist auch egal. Genau. Hat übrigens einen Oscar gewonnen, also ist kein schlechter Film, den kann ich auch so empfehlen. Ganz kurz, der ist von 1974 und nennt sich Mord im Orient Express.
Was? Ah, doch, da erinnere ich mich sogar dran, dass du was gesagt hast.
Okay.
Also,
ein Agatha Christie Film.
Ja, okay. Es begab sich vor langer Zeit, als ich ein kleiner Junge war. Ich streifte durch das. Durch das Schlafzimmer meiner Mutter.
Okay, warte.
Nee, das Ding ist, sie hat halt so ultra viele Bücher und halt auch alle Agatha Christie.
Achso, ich hab grad gedacht, du fängst jetzt schon an, den Film zu erzählen. Deswegen war ich so ein bisschen verwirrt.
Nein, so. Aber jedenfalls habe ich dann dieses Buch auf dem Boden gesehen und ich dachte so, Gott, sieht das Cover scheiße aus. Okay, zum Film. Also Mord im Orient Express, ich schätze, es gibt einen Mord.
Ja.
In einem Expresszug, der durch den Orient fährt.
Richtig. Also bisher.
Aber stellt euch vor, es wäre so ein bisschen wie bei, wie heißt nochmal dieser Film von diesem Typen, der diese Zugstrecke einmal um die ganze Welt gebaut hat? Von dem Koreaner, Asiaten.
So, Snowpiercer.
Genau. Stellt euch vor, das gleiche gäbe es auch noch mit einer Wüstenversion. Dass die ganze Welt eine Wüste wurde. Und das ist der Orient Express. Und in Wirklichkeit, also es ist halt nicht die gleiche Story wie bei Snowpiercer, es ist nicht so, dass der Maschinist unbedingt will, dass diese Revolution immer passiert, sondern es geht darum, dass es immer einen Typen geben muss, der alle paar Tage, Monate, Wochen jemanden umbringt, damit die Ordnung im System wiederhergestellt ist, weil alle versuchen, diesen Typen zu finden. Und wäre dieser Typ nicht da, also würde es keinen geben, der Probleme macht, weil alle sind natürlich total brav, weil sie sau viel Schiss haben vor dem Mörder, würde es ihn nicht geben, würde halt Anarchie herrschen und der Zug würde entgleisen und alles würde kaputt gehen oder sowas, keine Ahnung. Oder das System innerhalb des Zuges, auch mit dem Klassensystem, würde nicht funktionieren. Und alle versuchen die ganze Zeit nach diesem einen Typen, der andauernd den Mord im Orient Express neu
aufführt. Okay, das ist ja jetzt nicht so ganz das Spiel, weil das Spiel ist natürlich relativ einfach bei dem Film, der diesen Titel hat. Deswegen will ich das Spiel mal so ein bisschen jetzt anders gestalten für dich. Und zwar erstmal ganz geil auf dem...
Wir spielen das Spiel jetzt auf Französisch. Ich kann kein Französisch. Ja, das ist dein Pech, dann versuch halt.
Und zwar auf dem Cover, ganz kurz, das hat jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, finde ich ganz geil, steht drauf, The Who's Who in the Who Done It. Also das Wer ist Wer in Wer hat es getan. Und zwar, es sind 12 Passagiere,12 Passagiere,
jeder hat sein eigenes Abteil.
Das ist halt ein Luxuszug, deswegen, ja, jeder hat sein eigenes Abteil.
Achso, ist wirklich so.
Ha. Ja, und es gibt noch einen Detektiv, der fährt da mit und muss dann halt, oder klärt dann diesen Mord, weil er das ganz interessant findet. Und noch einen, dem diese Eisenbahngesellschaft gehört. Die beiden sind so ein bisschen außen vor, also insgesamt 14, aber noch 12 andere. Ich werde dir jetzt die Charaktere so ganz, ganz kurz beschreiben und du rätst dann mal bitte, wer es war, ohne die Story zu kennen.
Wer der Mörder ist oder was?
Ja.
Ja, wer wurde denn überhaupt umgebracht?
Ja, das sage ich auch noch. Also die 13. Person wurde umgebracht und zwar ein reicher amerikanischer Investor. Und die fahren von der Türkei aus Richtung England mit diesem Express.
Und ist es klar, dass einer der 12 den umgebracht hat?
Es ist klar, dass es jemand in diesem Zug gewesen sein muss, ja. Mhm. Okay, wir haben einmal eine englische Lady, die sehr gerne und viel redet.
Die war es nicht, weil sonst hätte sie sich verraten.
Dann haben wir ein junges Brautpaar, und zwar ist er ungarischer Diplomat und sie ist eine deutsche, ja, auch eine Nazi. Deutsche junge Lady.
Nazirin.
Ein junges Paar.
Narzisse.
Dann haben wir eine Frau, die sagt, sie ist auf ihrer Mission und Mission, so wie es damals gemeint war. Also sie missioniert, sie war in Afrika und hat dort das Christentum verbreitet.
Stellt euch mal vor, Missionare wären früher Geheimagenten gewesen und es gäbe so eine Instanz.
In geheimer Mission.
genau. Sie predigen, aber keiner weiß es. Sie erzählen, also das wäre eigentlich voll clever. Du würdest eine Religion, also ohne, also in geheimer Mission, das heißt, sie predigen in dem Land diese Religion, aber ohne offen von dieser Religion zu reden, und am Ende gehören alle dieser Religion an, obwohl niemand von dieser Religion überhaupt geredet hat. Und am Ende so, ah, übrigens, ihr seid Christen. Also, oh, scheiße, wie kam das denn jetzt gerade? Ja, ich war auf geheimer Mission unterwegs.
Ich habe mich alle im Schlaf getauft.
00 Mortius.
Wow. Okay, komm, ich beschreibe dir die Charaktere zu Ende. Dann haben wir noch den einen Grafen, gespielt von John Connery, der mit seiner Liebelei unterwegs ist, was aber noch nicht so ganz offiziell ist. Diese Liebelei ist eine, ja, feine Dame aus englischem Hause. Dann haben wir noch den Assistenten des reichen Amerikaners, den persönlichen Assistenten. Dann haben wir eine Prinzessin, ich glaube eine russische Prinzessin, aber die ist schon 80, also sie ist halt trotzdem nur Prinzessin, mit ihrer persönlichen Zofe.
Aha.
Und gut. Dann haben wir noch den Butler von dem reichen Typ, der jetzt tot ist, also persönlicher Assistent war geschäftlich gemeint, und dann haben wir noch, warte, ich muss schauen, ob ich gerade alle habe. Nee, das haben wir alle. Ich glaube, einen habe ich vergessen, aber ich weiß nicht mehr, was der war.
Also entweder war es Sean Connery oder dem der Zug gehört.
Okay, Spoiler Zone. Es waren alle.
Lol, was?
Deswegen ist dieser Film auch so geil, weil die Erklärung am Ende, es waren einfach fucking alle.
Warum?
Weil.
Ich meine, wie haben die den denn umgebracht?
Also ist er gestorben? Das Warum ist sogar relativ wichtig.
Ich will jetzt nicht wissen, warum. Wie ist er erstmal gestorben?
Sie haben ihn betäubt vorm Schlafengehen, dass er halt wirklich komplett einfach erstmal für 20 Stunden sozusagen schlafen könnte. Und dann hat ihn jeder von denen hat einmal mit einem Messer auf ihn eingestochen.
In verschiedenen Zeiten des Tages oder haben sie sich
nacheinander? Nacheinander. Das haben sie halt nachts gemacht im Zug.
Okay, weil stell dir mal vor, das wäre voll lustig, wenn sie dann so wie so eine Intervention mit ihm machen und er schläft dabei ein und sie sind voll sauer und bringen ihn deswegen um. Du trinkst zu viel, Jonathan. Du trinkst zu viel. Ist mir egal, Bitch, ich geh pennen. Dann schläft er ein. Oh, dieser Jonathan, er hat keine Manieren mehr. Wir werden ihn umbringen müssen, dann umdrehen und dann wieder umbringen und dann umdrehen.
Okay.
Hat jemand ein Messer dabei? Ja, nur dieses Brotmesser, das ist voll stumpf. Ja, das reicht. Der Stärkste muss sein Brustbein durchtrennen. Danach müssen wir nur noch reinstechen. Dann sind alle gleich schuld. Und am Ende kann uns keiner mehr belangen, weil die fucking russische Prinzessin, die fast 80 ist, uns rausbailen kann. Zur Not leben wir in Russland, da gibt's auch warme Ecken. Oh, okay, das... Oder wir leben für immer in diesem Orient-Express. Das wird voll schön. Dann bringt uns immer jemand Essen. Und wir können wohin fahren, wo wir wollen. Ja, aber manchmal müssen wir vielleicht dann noch die Schienen dahin legen. Ja, das könnte ein Problem werden. Aber ich meine, wir sind reich. Wir können uns alle Schienen der Welt leisten. Alle? Alle. Okay.
Kannst du bitte einfach mal ein Hörspiel aufnehmen, wo du alle Stimmen synchronisierst? Ich stelle mir das gerade sehr, sehr gut vor. Aber einfach so dein Hörspiel von Mord im Orient Express. So, aber ich glaube, das Spiel ist damit beendet.
Aber das ist dann mit T und das ist die Geschichte von Mord im Orient Express, wie er von A nach B fährt.
Nee, sag's nicht einfach.
Oh, fuck.
So.
Mein Tisch ist gerade zerbrochen.
Warte, dein was?
Nein. Mein Herz, ich hab Glück.
Okay, gut. Dann kommen wir zu dem Film, den wir beide zusammen gesehen haben und der gerade gehypt wird. Und ich würde jetzt mal vorweg schon mal
Get sagen, out!
Wow, das war sehr laut. Wow.
Get out! Psch, bitch!
Nee, jetzt mal ehrlich, ich muss das runterpegeln. Also, das war wirklich sehr, sehr laut.
Get out!
Bitch! Also, er heißt Get Out. Und jetzt,
Nigger.
Was ich noch sagen wollte, zu Recht gehypt wird. Und zwar
zu Recht.
Geht es darum, dass ein junges Paar.
Einer davon ist schwarz, ich sag nicht welcher.
Er ist schwarz. und sie sind ein Paar, also ein junges Paar und 4 Monate zusammen. Und sie will, dass er jetzt mitkommt, die Eltern besuchen. Und das ist.
Und er hat weiße Zähne, aber gelbe Augen.
Okay, danke für die Info, Tim. Das war jetzt sehr wichtig für diesen Film. Und er hat so ein bisschen Bedenken, weil die sind halt irgendwo auf dem Land wohnen die. Und er fragt so, ja, wissen die überhaupt, dass ich schwarz bin? Sie so, nee, aber ist ja auch egal und bla. Und
ja, mein Vater mag Obama, er wird auch garantiert über Obama reden. Haha, küsst mich. Und er hat dann seine dicken Lippen benutzt, um sie ganz doll zu küssen. Und es war irgendwie weird und fast alle haben weggeguckt.
Der Kuss war echt ein bisschen weird, aber ja, egal. Jedenfalls.
Weil seine Unterlippe so umgeklappt ist irgendwie.
Jedenfalls fahren sie dann zusammen dahin zu diesem Haus im Nirgendwo und es ist so ein bisschen weird, weil die haben zwei schwarze Bedienstete und sagen, ja, wir sind aber nicht rassistisch, wir wissen, wie das aussieht, es sind noch die von unseren Eltern, so, sorry und. Ja, es ist alles so ein bisschen komisch. Leute,
jetzt verstehe ich das erst, wenn sie sagen, sie sind fast wie Familie und sie sind von unseren Eltern.
Mhm.
LOL.
So, ja, und also
sorry,
der
Leute,
ist
ich
ein...
weiß, ihr ganz kurz. Sorry, Leute, ich weiß, ihr versteht es nicht. Wir werden es gleich erzählen in der Spoiler-Zone. Das
ja. Wie und zwar, es ist so ein, wird hier klassifiziert als Horror-Mystery. Ich würde so ein bisschen als Mystery, vielleicht Psychothriller bezeichnen. Und wenn ihr euch den anschauen wollt, dann, also falls ihr jetzt so ein bisschen Interesse nur habt, tut es. Macht es auf jeden Fall. Ich finde auch, der Trailer zeigt auch nicht zu viel. Den kann man sich anschauen. Habe ich vorher auch gesehen. Hat jetzt nicht irgendwie groß was gespoilert. Der Film ist für jeden, der so ein bisschen auf Psychothriller steht, einfach sehr, sehr gut. Ist wirklich eine Überraschung. Der hat einen 84er Metascore, 8,0 auf IMDb. Das hat er sowas von verdient. Ich würde fast behaupten, ich muss kurz überlegen, doch, ich glaube, es ist mein Highlight dieses Jahr von dem, was bisher dieses Jahr im Kino kam. Ich fand den wirklich, wirklich gut. Ich war positiv überrascht. Ich hatte aber auch nur Gutes gehört und ich war trotzdem positiv überrascht. Das zeigt was Schönes. Und Tim, du zum Beispiel, du hattest ja nur Negatives gehört und was Positives überrascht.
Also nicht ganz nur Negatives. Also ich, zwei Freunde haben mir gesagt, also der erste hat gesagt, oh, der Film hat eine richtig krasse Spannungskurve. Der ist richtig spannend, der ist richtig cool. Und so, ja, wie weit hast du geguckt? Ja, die erste halbe Stunde. Ja, okay, das ist vielleicht nicht besonders repräsentativ für einen Film, der über 2 Stunden geht.
Oder? Er geht eine Stunde 45.
Der über eine Stunde 40 geht. Und der andere hat gesagt, ja, der Film ist ganz cool, aber irgendwann verliert er sich so, naja.
Das fand ich zum Beispiel gar nicht.
Und mit dem Mindset bin ich halt auch reingegangen, war am Anfang etwas skeptisch und dachte so, okay, die Visuals, also irgendwie, ich weiß nicht, der Look von dem Film gefällt mir nicht so arg und irgendwie.
Den fand ich zum Beispiel ziemlich cool, den Look.
Ja, man muss es mögen. Er war mir ein bisschen zu kalt irgendwie.
Ich mochte dieses Kalte, das hat zum Film gepasst. Aber halt von Anfang an war der so kalt, der Look.
Ja, aber es war nicht so ein kalt, sondern es war so einfach nur so ein unangenehm kalt. Es gibt so ein gemütlich kalt mit so ganz viel Blau, aber so war es einfach nur blass.
Er wollte dich ja so ein bisschen in diese unangenehme Stimmung schon mit reinziehen, von Anfang an, dass du den ganzen Film schon das Gefühl hast.
Natürlich, aber ich mag einfach dieses Gefühl nicht. Ich sehe nicht gerne so Filme, wo ich das Gefühl habe, da wäre ich jetzt gerade überhaupt nicht gern, obwohl es ein echt schönes Haus ist. So, aber irgendwann kam der Punkt, wo die Charaktere mir alle so sympathisch wurden, dass ich gedacht habe, oh, irgendwie, egal wie er jetzt aussieht, so, der ist richtig gemütlich, er ist einfach richtig cool, die Charaktere sind alle nett und es ist irgendwas Weirdes, geht hier schon vor sich und es ist auch ein Thriller und irgendwas hat mit einem Schwarzen zu tun, der in einem Weißen Haus ist, da kann was nicht gut gehen, aber er war wirklich auch schön anzugucken und dann irgendwann kam mal dieser Bruch, wo es klar wurde, oh, 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 oh.
Okay, und ab jetzt machen wir mal einen jetzt. Cut, weil wenn ihr euch den Film anschauen wollt, geht ins Kino, tut es, gebt dem Machern ihr Geld. Die haben zwar schon ziemlich viel bekommen, aber die haben es auch verdient. Der Film hatte ein Budget von 5 Millionen, was einfach unglaublich wenig ist, wenn man sich den Film anschaut, im Gegensatz zu jetzt manch anderen Filmen. A Cure for Wellness hatte irgendwie 40 Millionen und der hatte 5 und der hier sieht einfach sehr gut aus und man merkt es nicht, dass der so wenig Budget hatte. Und der hat jetzt bisher in den USA eingespielt 173 Millionen, also das war mal ein richtiger Erfolg für Universal. Ist ab 16, ich finde, passt auch das Rating, hat jetzt auch nicht mehr Brutalität gebraucht. Also wie gesagt, schaut euch den Film einfach an, geht ins Kino, er hat's verdient, er wird euch nicht enttäuschen. So, und dann gehen wir mal wieder in die Spoiler-Zone. Ja, dann kannst du jetzt mal über den Cut reden. Oder beziehungsweise reden wir nicht über den Cut, weil der ist ja dann klar, wenn man in der Spoiler-Zone ist, weil entweder hat man den Film gesehen oder interessiert sich gar nicht dafür. Also was passiert ist, das wollen wir das noch erzählen oder wollen wir einfach direkt drüber reden?
Ja, also das Ding ist, ja, ich erzähl's kurz. Also okay. Das Ding ist, er kommt halt in diese Familie und alle sind super nett und alle sind super schwarzenfreundlich und dann gibt's eine Familienfeier, wo alle Freunde irgendwie hinkommen und die Tochter, also seine Freundin, hat es halt irgendwie komischerweise vergessen und es sind halt alle weiß und es gibt so zwei, drei Schwarze, die dort, oder einen Schwarzen, der dort ist, der so richtig weird ist, der so richtig komisch aussieht und die Situation ist komisch und er kommt nicht so wirklich damit klar und wurde auch von der Mutter irgendwie hypnotisiert, damit er mit dem Rauchen aufhört. Also die Mutter der Familie ist Psychiaterin und die hat ihn hypnotisiert, damit er halt mit Rauchen aufhört und hat ihn irgendwie in die Dunkelzone gesteckt. Geistig so. Und das ist halt irgendwie halt so eine Zone, wo er komplett hilflos ist und keine Kontrolle mehr über seinen Körper hat. Und dann ist er halt irgendwie morgens aufgewacht, alles war wieder in Ordnung. Und konnte auch nicht mehr rauchen. Also es war einfach wirklich eklig für ihn so. Und dann ist er halt irgendwie rausgegangen, weil die Situation irgendwann echt komisch war. Irgendwie der Schwarze hat ihn auch angegriffen, als er mit so einem Blitzlicht auf ihn also er wollte von ihm ein Foto machen, weil er halt irgendwie skeptisch war, weil er hat das Gefühl gehabt, er kannte den, aber er sah halt ganz anders aus und er wollte halt einem Kumpel ein Foto von ihm schicken. Und dann ist er irgendwann mit der Freundin weg und dann haben die lange Spaziergänge gemacht und haben lange geredet. Und währenddessen haben die halt, also sie haben ja gesagt, ja okay, sie spielen jetzt Bingo, die ganze Gesellschaft zusammen. Und es hat aber irgendwie mehr wie eine Versteigerung gewirkt.
Das war ja auch
und eine. Ja, genau. Und am Ende stellt sich heraus, aha, es war eine Versteigerung und diese ganze Familie und auch dieser ganze Freundeskreis gehört zu einer Sekte, zu einem Orden, der es irgendwie hinbekommen hat, Leute so operativ zu behandeln, dass sie im Prinzip eine Art Gehirntransplantation machen können.
Genau.
Und unbedingt aber Schwarze haben wollen, weil die körperlich einfach Weißen überlegen sind, von ihrem genetischen Erbgut her. Zumindest sagt der Film das.
Ja.
Und ein Kunsthändler, der halt auch mit dieser Familie befreundet ist, hat halt den Typen ersteigert, weil er ist Fotograf und er will halt unbedingt wieder die Augen haben. Er will wieder sehen können, denn der Kunsthändler ist blind. Und eines kommt zum anderen und er ist halt in so einem Zimmer drin und schafft es halt, sich zu befreien und bringt halt die komplette Familie um und ist plötzlich so ultra kalt und killt halt alle. Und währenddessen hat er halt einen Kumpel, der sich halt voll Sorgen um ihn macht, weil er gesagt hat, geh auf keinen Fall zu den Weißen hin, das ist richtig komisch. Und das ist so ein ganz lustiger Typ gewesen. Und der ganze Film war in so einem ganz, ganz dunklen Ton. Aber die ganze Zeit hatte so diese Parallelwelt, wo dieser lustige Schwarze ist, der die ganze Zeit ihm blöde Bilder schickt, die ganze Zeit über Sex redet und Bilder von einem betrunkenen Hund macht und so ein Kram. Und der Film endet halt damit, dass der Kumpel ihn rettet, entgegen aller Wahrscheinlichkeiten, nachdem er halt die komplette Familie gekillt hat, weil sie versucht haben, ihn zu killen.
Und was hier übrigens nochmal ganz geil ist, also, dass die beiden Bediensteten, die beiden schwarzen Bediensteten waren
die auch
Großeltern von der Familie.
Ja, aber deswegen ist alle Schwarzen in diesem Film, außer ihm jetzt erstmal und seinem Kumpel, sind alle geturnt. Das sind alle Leute, die diese Operation schon durchgemacht haben.
Ja.
Ja, und der Film ist halt vom Schauspielerischen richtig cool, weil du merkst es den Leuten am Anfang wirklich nicht an. Du kannst wirklich nicht sagen, okay, es ist, geht, du kannst sagen, okay, irgendwas wird später wohl mit ihm passieren und es wird irgendwann eine Art Rassismus-Debatte entspringen, aber du kannst nicht genau sagen, woher sie kommt.
Ja.
Du kannst nicht sagen, ah ja, der Vater spielt es nur oder ah, die Mutter spielt es nur oder irgendwas in der Richtung. Ich hatte irgendwann auch den Verdacht, also als es noch nicht dieser klare Bruch war mit dieser, also wo es klar war, dass er irgendwann richtig am Arsch ist, hatte ich irgendwann das Gefühl, dass die Mutter alle hypnotisiert hatte und alle zu ihren Sklaven sowas gemacht hatte.
Das hatte ich auch gedacht.
Weil das Ding war, sie saß so ganz komisch. Also,
die Mutter hat immer so ganz komisch geschaut.
Genau, und der Vater hat halt gerade diese Versteigerung gemacht und sie stand halt so ganz komisch irgendwie an der Veranda und hat so ganz komisch rübergeguckt. So als wäre sie gerade stolz und als wäre sie gerade zufrieden damit, was ihr Mann gerade macht. Aber nicht so, ah, ich bin zufrieden mit dem, was mein Partner macht, sondern ich bin eher zufrieden, wie er das macht, was ich ihm gesagt habe, dass er machen soll.
Ja.
Ja. Und irgendwann gibt es halt auch so ein paar Szenen, die ein bisschen komisch sind. Zum Beispiel, sie hat halt alle immer mit so einem Löffel und einer Tasse hypnotisiert. Also mit einer bestimmten Abfolge von Schlägen gegen die Tasse waren halt die Leute hypnotisiert. Und er hat dann einfach diese Tasse komplett kaputt gemacht. Und ich hatte dann irgendwie so den Gedanken im Kopf, stellt euch vor, es gibt nur eine einzige Tasse, die das kann. Und es ist so die Generationstasse und sie sind total am Arsch, weil es wird nie wieder funktionieren, weil diese Tasse jetzt kaputt ist.
Naja gut, zu dem Zeitpunkt waren auch schon also ein, zwei tot aus der Familie. War jetzt dann auch nicht mehr so schlimm.
Trotzdem. Ja, aber ja.
Aber ich fand, der Film war sehr, sehr gut und das Ende war halt auch ganz geil. Du hast ja vorhin schon mal angesprochen, sein lustiger schwarzer Freund, der ihn dann rettet und dann, also der ist halt bei der Polizei. Und er kommt dann mit einem Polizeiauto angefahren und du denkst erst, dass es so der böse weiße Kopf vom Anfang ist. Und dann ist es so, Gott sei Dank, sein Kumpel. Und der setzt sich dann nur so zu ihm ins Auto und sein Kumpel schaut ihn so an. Ich hab dir gesagt, du sollst keine weiße Familie besuchen.
Ja, aber das Ding ist, weißt du, eigentlich sieht es am Anfang so aus, als würde er jetzt dann einfach sagen so, hey, ich bin froh, dass du wieder da bist und fährt dann los und dann ist der Film zu Ende. Aber die Kamera hält weiter auf sein Gesicht zu und er guckt ihn die ganze Zeit an. Der andere, der hat gerade, keine Ahnung, 5 Leute umgebracht hat, starrt halt irgendwie in die Ferne und er guckt ihn so die ganze Zeit an und dann so, Mann, Nigga, ich hab's dir doch gesagt. Geh nicht zu den fucking Weißen hin. Und es ist so wirklich so dieser vollkommen, ja, nee, ich wollte nicht jetzt sagen, der vollkommen übertriebene Schwarze, aber er hat so dieses Ghetto-Gehabe so ein bisschen drauf, aber so dieses lustige Ghetto-Gehabe. Ja. Der lustige Ghetto-Freund, der alle kennt und alle mögen ihn und er ist aber irgendwie ein bisschen dumm.
Ich muss auch sagen, ich habe ganz großen Respekt vor dem Regisseur, Jordan Peele, das habe ich dir schon gestern erzählt, der gehört nämlich eigentlich zu einem Comedy-Duo in den USA, Peele und Keel. Und es ist sein erster Film, der überhaupt in diese Richtung geht. Also davor hat er diesen Keanu's Cat gemacht, der so ein bisschen eine John Wick-Verarsche war. So ein Comedy-Ding halt und ein, zwei kleinere Sachen. Und jetzt, das war sein erster großer Film, der so ein bisschen in die Horror- oder Thriller-Richtung ging. Und das hat er richtig, richtig gut gemacht. Und ich finde, der Film, also ich habe ja vorhin gesagt, der hat jetzt nicht so eine krasse Brutalität, nur am Ende halt. Aber auch gar nicht so übertrieben brutal oder sowas. Ja, und es wird auch nicht gefeiert. Und ich finde, das macht den Film auch so stark. So, der weiß, wann er was einzusetzen hat an Stilmitteln. Wann muss ich jetzt irgendwie noch mehr Spannung erzeugen, dadurch, dass alles komisch wird? Wann muss ich mal wieder so diese Hints streuen, dass es doch alles irgendwie normal ist? Wann muss ich wieder seinen lustigen schwarzen Kumpel zeigen und sowas? Und von allem gefühlt so die richtige Mischung. Und natürlich auch die Sozialkritik, die eben ganzen Film mitschwingt, ist natürlich auch sehr interessant und diskutierenswert. Aber halt auf einem positiven Level. Ich finde, der ist jetzt nicht so ins Gesicht, alle Weißen sind rassistisch oder irgendwie andersrum, sondern es ist so, natürlich, weil es eine abstrakte Story ist, bringt er das auch abstrakt und subtil rüber.
Das Lustige ist auch, wenn später wird dann auch im Film gezeigt, was die ganzen Intentionen waren von den Leuten, die dort hingekommen sind zu dieser Familienfeier. Es gab so den einen Typen, der halt irgendwie seinen Hüftschwung, also der war früher extrem guter Golfer und er wollte halt ihn ersteigern, um einen besseren Hüftschwung zu bekommen, weil er halt alt und klapprig ist. Dann gab es einen Typen, der halt einfach sau hässlich war, weil er ultra fett war und halt einfach gut aussehen wollte wieder. Und dann zum Beispiel der Opa der Familie hat halt mit Jesse Owens, oder Jesse Owens?
Ja,
Jesse Owens?
Ich glaube.
Halt bei der Hitler-Olympiade halt gegen ihn verloren.
Im 100-Meter-Lauf, ja.
Genau, und hat sich halt jetzt einen Schwarzen genommen, der richtig schnell rennen kann. Und die Oma hat halt diese Rose, Roswitha, Ros...
Ich glaube, war es nicht Gloria? Ich habe gedacht Gloria, oder? Ich
guck kurz nach, eine Sekunde.
Georgina.
Auf jeden Fall, Georgina, genau.
Ja.
Hat die halt genommen, weil sie jetzt saugut putzen kann.
Ja.
Und es war halt ganz lustig so zu sehen, wie sie halt alle ihre Intentionen hatten, um diesen Schwarzen halt kennenzulernen. Das war echt lustig eigentlich.
Ja.
Und das Lustige war, als wir im Kino saßen, waren hinter uns, das war irgendwie Ironie des Schicksals, waren drei übergewichtige schwarze Mädchen, Teenies, die saudumm waren. Die waren so blöd, die saßen beim, also guck, irgendwann ist klar, er muss alle umbringen, weil er kommt sonst nicht raus, weil es ganz klar ist, sie wollen ihn halt transplantieren so und er hat auch einen gewalttätigen Typen dabei, sie sind ganz komisch. Und die so, ha? Mit so einer übertrieben lauten schwarzen Stimme so. Ich will jetzt nicht rassistisch sein,
das
aber...
war gerade rassistisch, weil wie kann eine Stimme schwarz sein?
Nein, aber schwarz, ich weiß nicht, aber du kennst doch dieses Klischee von schwarzen Frauen, die immer brutal laut reden. Oder nicht leise reden können. Man kann es nicht nett sagen und man kann es auch nicht rassistisch, ich will nicht, dass es rassistisch klingt, aber es ist halt einfach so. Es stimmt halt oft einfach. Und genauso war es auch gestern. Sie haben die letzte Stunde komplett durchgeredet. Die letzten 20 Minuten. Aber... ihn so übertrieben laut, weil sie nicht leise reden konnten, dann haben sie auch noch so dumme Sachen gesagt. Das hat so abgelenkt.
Naja.
Ja, okay, nee, das klang jetzt böse. Ich entschuldige mich in aller Form, was jetzt für alles, was irgendwie in irgendeiner Weise rassistisch ausgelegt werden konnte. Aber
die drei haben genervt.
Die haben ultra genervt. Die haben die ganze Zeit geredet so, warum killt er die jetzt? Und hast du schön gesehen, ja, und dann redet jetzt so, und so, ich wette, die hat alle da hingelockt. Und dann denkst du so, Alter, halt doch mal deine Scheißfresse, guck den Film doch einfach zu Hause an. Red doch mit deinen dummen Freunden woanders, ich bin hier im fucking Kino, ich hab hier Geld bezahlt, ich hab kein Geld bezahlt, um deinen Mundgeruch in meinem Ohr zu spüren, Bitch.
So, das ist doch...
bestes Ende.
Gutes Schlusswort.
Vielen Dank fürs Zuhören.
War nicht ganz so lang wie die letzte Episode, obwohl die jetzt schon anderthalb Monate her war. Aber wir mussten uns jetzt auch mal wieder ein bisschen eingrooven. Tim hatte nicht ganz so viel gesehen. Dann hatte ich ein, zwei Sachen, über die man nicht ganz so viel sagen konnte. Und da kommt dann halt mal so eine Länge zusammen, nicht? Das passiert dann.
Ach, was für eine Länge sind wir denn gerade, lieber Felix?
1 Stunde und 17 Minuten.
Ach, das ist doch gar nicht so lang.
Ja, oho. Gut. Aber wenn ihr mehr von uns haben wollt, geht einfach mal auf Facebook und sucht da Dorfkino oder Dorfkino Podcast. Ihr werdet uns auf jeden Fall finden. Und wenn ihr die Folge hört, sollten wir ein neues Logo haben.
Ich weiß, ich habe jetzt anderthalb Monate damit Zeit gehabt und ich habe immer noch gar nichts gemacht. Eigentlich schneide ich jetzt auch noch die Videos für YouTube, aber ich hatte gar keine Zeit.
Genau, also wir nehmen jetzt an einem Donnerstag auf. Die Folge wird wahrscheinlich an einem Montag rauskommen und vielleicht hat ja Tim bis dahin seine Sachen erledigt. Wissen wir nicht.
Ich bin mir, die Folge werde ich geschnitten haben, ich werde die anderen noch nachholen, aber ich weiß noch nicht genau, ob ich es bis dahin schaffe. Aber okay. Die andere könnt ihr euch ja zumindest mal anhören.
Ja, auf jeden Fall. Ja. www.dorfkino-podcast.de
oder bei YouTube Dorfkino
Podcast. Oder bei Facebook Dorfkino. Podcast. Oder einfach mal bei Tim klingeln. Einmal, ja. Kann man auch machen.
Felix Dorfkino, ja.
Ja.
Ach Gott.
Gut, würde ich sagen, beenden wir es hier. Dann haben wir so einen guten, nicht 90 Minuten, so einen 80 Minuten haben wir dann doch rausgehauen.
Ja, tippitoppi.
Passt doch. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Mittag, morgen, Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast gehört habt. Und was uns helfen würde, wenn ihr das dann in irgendeiner Weise ansprechend fandet und findet, wir sollten das regelmäßiger machen, weil seid mal nicht so faule Säcke, dann geht doch mal auf iTunes, gebt uns da 5 Sterne und schreibt das dann da rein. Dass es gut ist, aber wir es regelmäßiger machen sollten, dann lesen wir das auch auf jeden Fall. Und
oder gebt uns einfach fucking Feedback, sei nicht so scheiße greedy.
Das ist komplett ernst gemeint, Mann, Tim.
Ach so.
Ja, aber ja, ganz ehrlich, die 5 Sterne bei iTunes wären wirklich gut, weil das ist das Einzige, wie man irgendwie ein bisschen Reichweite schaffen kann, so übers Podcast-Business. ja. Dafür wären wir sehr dankbar. Natürlich auch über Facebook könnt ihr uns Nachrichten schreiben, über unsere Webseite Kommentare. Feedback, Feedback, Feedback ist immer gut. Jetzt haben wir genug gelabert. Bis zum nächsten Mal und ciao.
Tschüss.